Ende der 90er Jahre fand Van Notten einen Verbündeten in einem Mann, dessen Biografie fast so ungewöhnlich war wie seine eigene. Der Anthropologe Spencer Heath McCallum beschrieb für die Libertäre Foundation for Economic Education seine Begegnung mit einer somalischen Stammesangehörigen, die an der Seite ihres europäischen Ehemanns die Vereinigten Staaten bereiste. Gemeint waren Van Notten und seine neue Ehefrau Flory Barnabas Warsame, die aus der Region Afdal im Nordwesten Somalias stammte. Sie erklärte McCallum, dass ihr Volk begriffen habe, dass sich die Staatenlosigkeit Somalias in der modernen Welt als sehr vorteilhaft erweisen könnte. Die Idee war, dass die Clans ihre Staatslosigkeit nutzen sollten, indem sie Areale innerhalb ihres Stammesgebiets für die wirtschaftliche Entwicklung öffnen und Geschäftsleute und Fachkräfte aus aller Welt einladen, das Fehlen einer Zentralregierung und anderer Behörden, die Zwang ausüben, zu nutzen. Die Clans würden Gebiete verpachten und Van Notten würde die Chance erhalten, seine Pläne zu verwirklichen. McCallum war begeistert von diesem gesellschaftlichen Experiment mit weitreichenden Implikationen für die menschliche Freiheit. Er selbst arbeitete ebenfalls seit Jahrzehnten an Entwürfen für Mini-Gesellschaften. In seiner Forschung ging er von den idiosynkratischen Erkenntnissen seines Namenspatrons und Großvaters Spencer Heath aus, eines Amateurtheoretikers und professionellen Erfinders, der mit der Entwicklung von Flugzeugpropellern reich geworden war. In dessen Darstellung hatten mittelalterliche europäische Barbaren nach dem Zusammenbruch Roms in kleinem Maßstab Formen von Eigentümerschaft und Selbstregierung entwickelt und auf die britischen Inseln gebracht. Dort konnten sich, fernab des autoritären Sogs der römischen Tradition, idealtypische Formen freier, feudaler Gemeinschaften entwickeln, die ihre Blütezeit im 9. Jahrhundert erlebten, bevor mit der normannischen Eroberung im 11. Jahrhundert das unangenehme kontinentale Denken Einzug hielt. Das in der Isolation auf den britischen Inseln entwickelte Erbe der teutonischen Stämme prägte weiterhin die kulturelle Entwicklung, und diesen Schutz brachten die puritanischen Siedler in die neue Welt. Heath hatte eine der letzten Inseln des sächsischen Selbsteigentums Mitte des 20. Jahrhunderts an einem ungewöhnlichen Ort entdeckt. In amerikanischen Hotels und Urlaubsresorts. Mit ihren gemeinsamen Versorgungseinrichtungen, Sicherheitsmaßnahmen und Annehmlichkeiten waren diese Etablissements Modelle dessen, was er als proprietäre Gemeinschaften bezeichnete. Freiwillige Ansammlungen von Menschen in einem Raum, der von einem privaten Eigentümer verwaltet wurde. McCallum setzte die Forschungsarbeit seines Großvaters fort. Er ging von den Hotels weiter zu Einkaufszentren, Bürogebäuden, Mobile Home Parks und Yachthäfen, die er allesamt als Beispiele für die Immobilie mit zahlreichen Mietern betrachtete. Heath hatte sich vor allem auf die germanischen Vorläufer einer zukünftigen kapitalistischen Anarchie konzentriert und den freiwilligen Feudalismus des antiken Mexiko und Japan lediglich gestreift. McCallum nahm die Auseinandersetzung mit Gesellschaften außerhalb der westlichen Welt ernster. Er machte sich Gedanken über das Managementmodell des Einkaufszentrums, schloss jedoch auch ein Doktorat in Anthropologie ab, um die traditionell staatenlose Gesellschaft der indigenen Gemeinschaften besser studieren zu können. In einer bei westlichen Romantikern beliebten Umkehrung erklärte er, die Konzepte von Eigentum, Vertragsfreiheit und Recht seien nicht von den technologisch hochentwickelten Gesellschaften, sondern von Stammesgesellschaften entdeckt und erstmals entwickelt worden. Im Jahr 1971 begann McCallum mit dem Entwerfen eines Vertrags, der Verhalten, Rechte und Pflichten in einer zukünftigen Minigesellschaft regeln sollte. Für diesen Zweck wurde er von Werner Stiefel engagiert, der seinerzeit aus Hitlerdeutschland geflohen war und ein Familienunternehmen leitete, das Pflegeartikel herstellte. Das bekannteste Produkt der Firma war eine Hautcreme namens Lubriderm. Stiefel wollte sein eigenes Land errichten, eine Gemeinschaft auf hoher See außerhalb der politischen Jurisdiktion irgendeines Landes, deren Vorbild Gerds Gulch war, eine Enklave in Ayn Rand's Atlas Shrugged. Er besaß ein Motel im Norden des Staates New York. Um die Theorien seines Großvaters anzuwenden, wollte McCallum dieses Haus als Laboratorium nutzen. Das Motel wurde zu Atlantis I, einem Prototyp einer alternativen Gesellschaft. Neue Bewohner waren Einwanderer und die Gründer riefen eine eigene Atlantis-Währung ins Leben. Der zweite Einwanderer erinnert sich daran, dass er dabei half, Silbermünzen in dieser Währung sowie Seife und Aufkleber zu verkaufen. Mit der Entwicklung des Prototyps zufrieden, machte sich Stiefel in der Karibik auf die Suche nach geeigneten Standorten und begann mit dem Bau einer geodätischen Kuppel und eines Stahlbetonschiffs, das auf den Namen Atlantis II getauft wurde. Als man es im Hudson zu Wasser ließ, bekam das Schiff Schlagseite und blieb im Schlamm stecken. Es kam wieder frei und erreichte die Bahamas, wo es schließlich in einem Hurricane sank. McCallum bastelte an dem Vertragsentwurf für die Regierung von Atlantis und ergänzte ihn durch Neuerungen, die er sich beim Homeland Ciskei in Südafrika abgeschaut hatte. Er hoffte, Verfassungsbestimmungen durch etwas ersetzen zu können, das eher Ähnlichkeit mit einem Geschäftsvertrag haben würde. Das Gemeinwesen, das ihm vorschwebte, sollte wie ein Einkaufszentrum funktionieren. Niemand, der Verkaufsflächen in einem Einkaufszentrum mietete, würde die Volkssouveränität über das Gebäude anstreben. Das wäre absurd. McCallum wollte eine politische Umgebung ohne Politik schaffen. Das kollektive Leben sollte auf ein Verwaltungsproblem reduziert werden. Bürger würden sich dem Gemeinwesen anschließen, wenn ihnen die Vertragsbedingungen zusagten, und es wieder verlassen, wenn sie nicht mehr mit den Regelungen einverstanden wären. Unbestimmte Vorstellungen von einem Demos oder Volk würden keinen Platz in dieser Gesellschaft haben. McCallum und Van Notten sahen im staatslosen Somalia eine Chance, ihr anarchokapitalistisches System in Miniaturform zu verwirklichen. Sie mieteten ein Stück Land vom örtlichen Clan, nannten es Newland und begannen mit der Planung für die Selbstregierung des Geschäftsklans. Die Freihafenclans sollten den Weg in die Zukunft ebnen, indem sie sich an der Vergangenheit orientierten. Wenn das neue Somalia Realität wird, schrieb McCallum, wird es einfach eine weiterentwickelte Version des traditionellen präkolonialen Somalia sein. Es wird als Leuchtturm die Navigation in einer von politischen Demokratie verwüsteten Welt erleichtern und ein Signalfeuer für eine orientierungslose Menschheit sein. McCallums Großvater und Mentor Spencer Heath hatte eine grundlegende Bedeutung der Verwandtschaft betont, welche die Gruppe durch die Blutsbande eine. Das Konzept der Freihafen-Clans beinhaltete die gewagte Annahme, freiwillige Vereinbarungen zwischen Geschäftspartnern würden so belastbar sein wie Familienbande. Murray Rothbard hatte von Nationen durch Zustimmung gesprochen. Dieser Vorschlag ging einen Schritt weiter und beschrieb Verträge, die in Clans durch Einwilligung eine Verwandtschaftsbeziehung herstellten. Van Notten und McCallum waren herausragende anarchokapitalistische Phantasten, aber auch sie brauchten finanzielle Unterstützung. Im Jahr 1995 schloss sich Van Notten mit dem amerikanischen Geschäftsmann Jim Davidson zusammen, um den ersten Schritt zu einer postdemokratischen Zukunft der Freihafen-Clans zu tun. Die beiden wollten private Mautstraßen bauen. Einige Jahre später ließ das Gespann im Steuerparadies Mauritius die Avdal Roads Company registrieren. Auf der Website des Unternehmens fand man einen Link zu einem Gebilde namens Freedonia, das in der Nähe von Avdal nach Grundstücken sucht. Wenn man den Link anklickte, gelangte man auf eine Seite mit der Überschrift »Guten Abend, willkommen bei der Botschaft des Fürstentums Freedonia«. Wie sich herausstellte, war Freedonia nicht einfach eine Anspielung auf das mythische Land im Marx Brothers Film »Duck Soup« 1933, sondern existierte bereits seit 8 Jahren. Es hatte Konsulate in aller Welt und stellte seinen Bürgern Pässe aus. Wie vor ihm Atlantis hatte auch Freedonia seine eigene Währung. Die Münzen waren mit dem Landeswappen und dem Wort Superibimus bedruckt, einer falschen Schreibweise des lateinischen Mottos »Wir werden siegen«. Freedonia war angeblich ein Fürstentum, das von einem John II. Regiert wurde. Bei nüchterner Betrachtung handelte es sich um das Steckenpferd einer Gruppe junger Texaner. Auf Fotos posierten Finanzminister, Ministerpräsident und Verteidigungsminister des Fürstentums wie bei einer Abschlussfeier in einem holzgetäfelten Kellerraum vor einer Satinflagge ihres Landes, die ein gelbes Andreaskreuz und 6 weiße Sterne auf grünem Hintergrund zeigte. Sie trugen die kantigen Kappen und die mit Messingknöpfen versehenen Jacken der US Marines. Der Möchtegernstaat Fredonia war ein Land ohne Land, eine nicht-territoriale Nation wie Palästina, wie seine Gründer erklärten. Die jungen Männer hatten ein paar Ideen dazu, wie der Mangel der Landlosigkeit behoben werden konnte. Zum einen wollten sie eine große Insel in internationalen Gewässern errichten. Sodann würden sie von einem Land, nach Möglichkeit in der Karibik, in Lateinamerika oder im Pazifik, eine kleine Menge Grund und zugleich die Regierungsrechte an diesem Land kaufen. Besonders ehrgeizig war ein Vorhaben, das auch Libertären von Robert A. Heinlein bis Elon Musk am Herzen liegt. Die Gruppe wollte Land auf dem Mond und auf dem Mars in Besitz nehmen. Im Jahr 1999 nahm Fürst John, der mittlerweile das College besuchte, Kontakt zu Davidson auf, der ihn mit Van Notten zusammenbrachte. Dieser versprach ihm Land in Avdal. Die Jurisdiktion Fredonia schien endlich ein Territorium gefunden zu haben. Ihre Gründer wollten sie zu einer Teilzeitresidenz für die Reichen der Welt sowie zu einem Ort machen, an dem man Firmen und Schiffe registrieren und mit billigen Arbeitskräften Ressourcen gewinnen konnte. Fredonia war eine Miniatur vieler sezessionistischer Fantasievorstellungen des späten 20. Jahrhunderts. Es ahmte auch Teile der Offshore-Realität nach. Die Nutzung von Enklaven zur Verbergung von Vermögen in Rechtsräumen mit niedrigen oder ganz ohne Steuern, die Registrierung von Schiffen unter Billigflaggen und die Möglichkeit, Pässe mehrerer Länder zu besitzen. Doch im Januar 2001 spürten die Sezessionisten den Stich des Skorpionsstachels der Souveränität. Aus einer langen und kleinlauten Mitteilung Fürst Johns geht hervor, dass ein in Toronto lebendes Mitglied der somalischen Diaspora die Fredonia-Website ausgedruckt und das Dokument in die Heimat geschickt hatte. Als die somalischen Behörden entdeckten, dass die jungen Amerikaner behaupteten, man habe ihnen ein Stück Land an der Küste für ihre imaginäre Nation überlassen, wurde das Geschäft rückgängig gemacht. Van Notten und Davidson wurden wegen ihrer Beteiligung an dem Plan abgeschoben. Das Offshore-Steuerparadies des jugendlichen texanischen Monarchen sollte nicht sein.